spürt, hey, wenn hier noch was geht, dann ja vielleicht jetzt. Wir sind schon 1:30 über der Zeit in dieser Nachspielzeit und es ist wieder Joshua Kimmich, der sich den Ball da zurechtlegt an der Eckfahne, der jetzt die Hand hebt, der sagt, okay, komm, einen schaufel ich noch rein und ich kann das ja mit den Standards. Ball ist dann jetzt freigegeben. Schiedsrichter zeigt's an. Bitteschön, du darfst jetzt servieren. Hand nochmal hoch von Joshua Kimmich. Wird jetzt kommen mit Schnitt vom Tor weg. Schön hoch und weit reingebracht, aber da ist keiner. Segeln alle drunter durch. In der Zentrale gab's ein Duell. Da ist Niklas Füllkrug, Deutschlands Stürmer, zu Boden gegangen. Sah für mich nicht danach aus, auch wenn er das gerne hätte, dass es einen Strafstoß gibt. Das probiert er jetzt natürlich, ja. Aber das ist nichts und das war nicht gut, war kein guter Eckball und es war ein ganz normaler Zweikampf da zwischen Fernandes und zwischen Niklas Füllkrug und so bleibt es hier beim 2:1 für Portugal.
Ja, Chevy, das ist, du hast gesagt, die Ecke. Die Ecke ja, war nichts. Die Ecke war überhaupt nichts. Viel zu hoch angesetzt, ohne Tempo, Einwurf, Portugal auf Höhe der eigenen 16er Grenze, auf der eigenen rechten Seite, also aus deutscher Sicht auf der linken. Semedo hat das jetzt übernommen, auf Vitinha gegeben. Der lässt den Ball einmal von der Innenseite kurz abtropfen, jagt ihn dann Volley in die deutsche Hälfte. Matcher wird dann angelaufen vom wirklich nimmermüden Bruno Fernandes. Und deswegen muss er zurückpassen auf Marc-André Ter Stegen, der nochmal den Ball auf den linken Flügel spielt. Gosens gewinnt das Kopfballduell, versucht nach innen zu verlagern. Vitinha ist allerdings dazwischen. Conceição dann im Dribbling mit Semedo gemeinsam unterwegs. Und hier kommt nochmal Portugal. Fernandes, den Ball hat er nicht erwischt, wollte direkt auf der gegenüberliegenden Seite auf Neto spielen. Der kommt nicht an den Ball und deswegen Deutschland nochmal mit Kimmich. Kein guter Diagonalpass. Vitinha ist dazwischen. Das wusste der Hausmeister, dass der Pass da hinkommen soll. Sie kommen über die rechte Seite. Bruno Fernandes wird jetzt Zeit von der Uhr nehmen. Sucht den Weg zur rechten Eckfahne. Vorbei an Florian Wirtz, vorbei an Gosens. Sie können ihn nicht vom Ball trennen. Dann mischt sich Vitinha damit ein, lässt Gosens alt aussehen. Ist an der Torauslinie angekommen, flankt scharf nach innen. Jetzt gibt's die Nachschussmöglichkeit. Palinha abgefälscht. Ecke, Portugal. Die Sekunden rinnen dahin. 2 Minuten sind noch zu spielen. Es gibt den Standard. Die Chancen aufs Finale. Sie schwinden, schwinden. Schwinden, Ecke Portugal.
Aber das macht dann am Ende den Unterschied, wenn du solche Künstler in deinen Reihen hast, wie Vitinha, der dir einfach 2 Gegenspieler nass macht. Und das ist der Unterschied zu dieser sehr lidierten deutschen Mannschaft heute. 10 Ausfälle, die sie kompensieren müssen. Und jetzt gibt es den Eckball für Portugal. Und da macht sich Fernandes überhaupt gar nicht mehr die große Mühe, den lang und weit zu spielen. Spielt den kurz, schießt da seinen Gegenspieler an, schießt Florian Wirtz an, gibt den nächsten Ball für Portugal. Ich glaube auch direkt, Thomas, den nächsten Eckball. Oder ist es ein Einwurf, gibt den nächsten Eckball. Und das bringt alles Zeit.
Ist doch ein Einwurf.
Okay, und wir haben nur noch so roundabout 30 Sekunden regulär auf der Uhr. 5 Minuten Nachspielzeit sind ja angezeigt worden. Die portugiesische Bank, die steht da schon, bereit hier raufzulaufen, bereit zu feiern in der Münchner Arena. Thomas, vielleicht gibt es ja nochmal diese eine Aktion für Deutschland.
Es muss der lange Ball werden. Es ist Robin Gosens, der sich die Kugel hingelegt hat. Der täuscht jetzt quer an auf Marc-André Ter Stegen. Das ist Quatsch. Der Ball muss hoch und weit in die gegnerische Hälfte. Füllkrug kann verlängern in den Lauf von Goretzka. Portugal steht dort hinten mit Ruben Dias. Und jetzt gibt es nochmal den langen Ball. Da ist schon wieder Fernandes unterwegs im Zweikampf gegen Koch. Und er wird hinterlaufen von Conceição. Links Schuss. Fußparade von Marc-André Ter Stegen. 2:1 mittlerweile schmeichelhaft. Das war's. Die deutsche Fußballnationalmannschaft verliert in München mit 1:2 gegen viel bessere Portugiesen. Trotz Führung, trotz des Tores von Florian Wirtz. Und es ist ein kleiner Joke des Fußballgotts, dass Cristiano Ronaldo hier für die Entscheidung sorgt. Mit 40 Jahren, seinem 137. Länderspieltor, schießt er Portugal verdient ins Finale der Nations League. Der Gegner wird dann ermittelt aus Frankreich und Spanien. Kurzes Fazit, Steffi. Das geht so klar, müssen wir leider sagen.
Das geht so klar. Deutschland hatte nur phasenweise mal so Druckphasen drin, hatte gute Möglichkeiten. 2x Goretzka, 2x Boltemade in der ersten Hälfte nach dem Tor von Wirtz, kurz nach der Pause. Da war so ein bisschen Aufwind da, aber insgesamt ist es einfach zu wenig, auch zu wenig eingespielt. Dieses 2:1 für Portugal geht total in Ordnung. Im 18. Länderspiel der Deutschen die 2. Niederlage erst. Auch das ist sehr positiv zu bewerten. Kannst du dir am Ende aber nichts von kaufen. Fakt ist, für Deutschland geht es weiter in Stuttgart im Final Four dieser Nations League und dann um Platz 3.
Und das war unsere Übertragung des Nations League Halbfinals Deutschland gegen Portugal. Die Deutschen verlieren mit 1:2 und spielen damit am Sonntag im Spiel um Platz 3. Das zweite Halbfinale dann morgen, Spanien gegen Frankreich. Wir schauen noch einmal kurz zum Tennis. Da spielt ja Alexander Zverev gerade in Paris bei den French Open im Viertelfinale gegen Novak Djokovic. Den ersten Satz, den hatte Zverev gewonnen, aber die beiden nächsten dann hat er verloren und auch im vierten Satz liegt er jetzt schon mit 0:2 zurück. Also das sieht nicht so gut aus für Zverev. Mehr dazu dann wieder im Sport hier in der ARD-Infonacht um kurz vor 11:30.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zuerst eine Unwetterwarnung. Der Deutsche Wetterdienst warnt insbesondere in der Südosthälfte Bayerns vor teils schweren Gewittern mit Unwettergefahr. Dann gibt es Hagel, der großkörnig ist mit Durchmessern um bis zu 5 cm. Es gibt auch Sturm und schwere Sturmböen um 100 km pro Stunde und Starkregen bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. In der ersten Nachthälfte ziehen die Unwetter meist ostwärts ab. Ein Blick auf die Straßen. Zunächst mit Entwarnungen. Auf der A14 Halle-Leipzig kein Falschfahrer mehr zwischen Schkeuditzer Kreuz und Leipzig-Mitte. Entwarnung auch auf der A81 Stuttgart-Singen. Auch hier kein Falschfahrer mehr zwischen Ehningen und Herrenberg. Entwarnung auch für Regensburg auf dem Odessa-Ring Nordgaustraße, Landshuter Straße. Auch hier kein Falschfahrer mehr zwischen Walhalla-Allee und Landshuter Straße. Die A40 Dortmund Richtung Essen ist zwischen Bochum-Hamme und Dreieck Bochum-West wegen Bauarbeiten bis morgen früh 5 Uhr gesperrt. Die A93 Regensburg Richtung Holledau ist zwischen Regensburg-West und Prüfening im Tunnel nach Auslösung der Höhenkontrolle gesperrt. Die A113 Richtung Dresden ist zwischen Spätstraße und Schönefeld-Nord wegen Wartungsarbeiten bis ca. 5 Uhr gesperrt. Die A114 Richtung Dreieck Pankow ist zwischen Bucherstraße und Schönerlinderstraße stadtauswärts wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und noch eine Sperrung auf der A535 Wuppertal-Velbert. Dort ist der Tunnel im großen Busch zwischen Wuppertal-Dornab und Wülfrath wegen Wartungsarbeiten in beiden Richtungen bis morgen früh um 5.30 Uhr gesperrt. Überall da, wo es geht, Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Von NDR Info aus Hamburg mit Klaas Christoffersen. Guten Abend. Morgen reist Bundeskanzler Merz erstmals nach Washington. Welche Bilder vorm Kamin im Oval Office wird es da wohl geben? Der ukrainische Präsident Zelensky wurde hier öffentlich von US-Präsident Trump und seinem Vize Vance vorgeführt und Südafrikas Präsident Ramaphosa musste sich ein Video ansehen, das angeblich belegen sollte, in dem Land gebe es einen Genozid an weißen Farmern. Im Verhältnis zu den Verbündeten, etwa in der NATO, hat Donald Trump schon viel Porzellan zerschlagen. Ein ganz normaler Antrittsbesuch wird Merz' Reise also sicher nicht werden. Im Bundestag stand aus diesem Anlass heute eine Aktuelle Stunde auf der Tagesordnung. Benjamin Großkopf fasst die Debatte zusammen.
In einem sind sich alle einig. Die Beziehungen zu den USA sind enorm wichtig, aber sie leiden spätestens seitdem Donald Trump wieder Präsident ist. Bei der Ursachenforschung und den nun notwendigen Schritten gehen die Meinungen allerdings weit auseinander. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen forderte, Europa genau dort zu stärken, wo die USA nicht mehr bereit sind, voranzugehen.
Es ist auch unser deutsches und europäisches Interesse, dass wir, Deutsche und Europäer, die wesentlich Verantwortung für Sicherheit und Frieden in Europa übernehmen.
Eine klare, geeinte Haltung Europas zu den USA und der Regierung Trump war ein zentrales Thema der Debatte. Die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Deborah Düring, forderte eine selbstbewusstere Sprache und das Aufzeigen von roten Linien, zum Beispiel die Einmischung in innere europäische Angelegenheiten. Der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner betonte, dass die USA aus seiner Sicht nicht zu ersetzen sind, so sehr es auch in Europa vorangehen möge. Die AfD bemängelte, dass sich die heutigen Regierungsparteien seit langem negativ über Trump und seine Politik äußerten und die Beziehungen deswegen auf einem Tiefpunkt seien. Die Vize-Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch.
Trump bietet die Chance, die transatlantische Partnerschaft auf ein neues Fundament zu stellen. Wir brauchen die transatlantische Partnerschaft, aber eben eine neue.
Die Abgeordneten formulierten eine Art Aufgabenliste für Kanzler Merz, der selbst in den Bundestag kam und die Aktuelle Stunde verfolgte. Er wird sie allerdings kaum abarbeiten, teilweise aus Zeitgründen oder weil sie der Politik der Bundesregierung komplett widerspricht. So forderte Linken Co-Fraktionschef Sören Pellmann beispielsweise, mit den USA nicht etwa über mehr Verteidigungsausgaben zu diskutieren, sondern über weniger.
Herr Merz, machen Sie Abrüstung, Rüstungskontrolle und Rüstungsbegrenzung endlich wieder great again.
Die spontan angesetzte Debatte im Bundestag zeigte, wie groß die Erwartungen an diesen ersten Besuch des Kanzlers in Washington sind.
Aus Berlin war das Benjamin Großkopf. Ja, worauf müssen wir uns einstellen, wenn Kanzler Merz morgen US-Präsident Trump trifft? Droht der nächste Clash im Oval Office oder könnte es auch der Beginn einer vielleicht sogar wunderbaren Freundschaft sein? Das hat mein Kollege vom NDR, Markus Schubert, den Politikwissenschaftler und Psychologen und emeritierten Professor an der Hochschule Magdeburg-Stendal, Thomas Kliche, gefragt.
Also erstmal, Trump hat keine Freunde. Der kennt Bewunderer, der kennt autoritäre Kumpel, der kennt Schwächlinge, die er verachtet, weil sie weniger Macht haben als er, und er kennt vorsichtig behandelte, starke Gegner. Und er hat keinerlei Taktgefühl. Will man mit so jemandem befreundet sein? Und wenn man mit so jemandem befreundet ist, wie zuverlässig wäre das denn? Wir sehen, Unterwürfigkeit lohnt sich hier überhaupt nicht. Die einzige Maxime ist, man darf nicht so viel Porzellan zertoppern, dass Trump sein Größenimage zu verteidigen beginnt, gerade auch in der Öffentlichkeit. Das heißt, im Grunde ist es für Merz egal, wie er auftritt. Trump wird sich in der Öffentlichkeit ja später sowieso alles zum großen Sieg zurechtlügen. Ne? Er hat ja diese Geschichte erzählt, diese Staatsoberhäupter stehen alle Schlange bei mir zum, wörtlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zum Hintern küssen, um einen Deal zu kriegen.
Für Zollabkommen,
ja. Ja, dieses Spiel darf man nicht stören, das ist Trumps Spiel, dann ist ein ruhiger Verlauf gesichert. Aber man darf nicht darauf hoffen, so jemanden zu überzeugen oder ihm neue Ideen zu geben. Der will Unterwerfung, der respektiert nur Stärke. Das haben wir ja auch bei den Zöllen erlebt. Die EU droht mit Gegenzöllen, dann werden die Zölle erstmal verschoben. Jetzt testet er wieder, also europäische Einigkeit und Stärke. Das heißt, Merz kann sich's leicht machen, er vermeidet ein Eklat und beharrt öffentlich ruhig auf der eigenen Position und stellt keine ausdrücklichen Forderungen und alles ist wunderbar.
Nochmal zur Gesprächsaufstellung der beiden. Morgen um diese Zeit nicht kuschen und nicht kuscheln, empfiehlt der CSU-Chef Söder dem Kanzler. Wahrscheinlich in der sicheren Überzeugung, es selbst besser gekonnt zu haben. Aber Merz weiß auch schon, welche Fehler er vermeiden will.
Und wenn man mit ihm alleine spricht, das ist halt Smalltalk. Und wichtig ist immer, dass man nicht so lange redet, sondern dass man kurz redet und ihn auch reden lässt. Und ja.
Tja, schafft Merz das, der ja übrigens seit jeher Transatlantiker ist und vielleicht ein Idealbild von den USA hat, in dem Trump eigentlich gar keinen Platz hat?
Diese küchenpsychologische Einlage ist jetzt ganz niedlich, verbirgt aber vielleicht entweder eine tiefe Verlegenheit vor der Unberechenbarkeit dieses Entscheidungsträgers oder aber auch eine Resignation, dass nämlich es hier einfach darum geht, sich mal kennenzulernen und dass die Verhandlungen dann tatsächlich in Form von Machtausübung stattfinden werden gegenüber einer solchen Administration wie Trumps.
Und wie, um noch einmal auf die USA als Lebensversicherung Europas zurückzukommen, wie bekommt Merz Trump zurück ins europäische Boot, auch wenn es um Europas Sicherheit und das Überleben der Ukraine geht? Merz hat versucht, die Reihen der Europäer zu schließen in den vergangenen Wochen. Muss er jetzt Solidarität fordern, erbitten oder kann er zu Trump sagen, schauen Sie, was wir jetzt alles für die Verteidigung ausgeben, allein in Deutschland, Sie sind ja erhört worden, jetzt kann es doch weitergehen.
Ich fürchte, es ist in beiderlei Hinsicht relativ egal. Ich glaube, die Amerikaner sehen das europäische Boot, also Europas Sicherheit und das Überleben der Ukraine getrennt. Deshalb gehe ich mal auf die beiden Fragen getrennt ein. Das eine, die europäische Sicherheit. Soweit ich erkennen kann, ist die Schädigung der NATO bereits jetzt irreversibel, weil Zweifel an der Abschreckung bleiben werden. Das heißt also Zweifel an der amerikanischen nuklearen Vergeltungsbereitschaft zugunsten von Europa. Also wenn Russland Europa angreift und Nuklearwaffen einsetzt oder androht, würden dann die Amerikaner sich selber einen Nuklearschlag einhandeln, indem sie eingreifen. Aber auch innerhalb Europas, es gibt ja Zweifel an der französisch-britischen Vergeltungsbereitschaft zugunsten von Baltikum, Polen, Deutschland. Das heißt, Europa muss sich vollkommen neu aufstellen, muss das neu aushandeln, wird erstmal konventionell aufrüsten, um diese Situation der Abschreckungskrise möglichst aufzuschieben. Und Europa wird ein unabhängiges Bündnis aufbauen, wenn auch erstmal ganz unauffällig innerhalb der NATO. Das heißt, da braucht man Trump gar nicht zurückholen. Jetzt schon haben sich die Amerikaner als im Kern nicht völlig zuverlässig erwiesen. Und die Frage des Überlebens der Ukraine, dieser Rohstoffvertrag der Amerikaner mit der Ukraine zeigt ja ein bisschen Trumps außenpolitische Vision. Wir, die Amerikaner, holen uns unseren Vorteil und die anderen zahlen dafür. Das ist ja seine Idee, die Mexikaner bauen eine Mauer, müssen dafür auch noch zahlen. Und hier will er, dass die USA die ukrainischen Rohstoffe bekommen und die Europäer die ukrainische Verteidigung bezahlen. Dabei gibt es nun aber offenkundig zwei Denkfehler, nämlich einmal, wenn die Ukraine von Russland unterworfen wird, dann bekommen die USA keine Rohstoffe mehr, die fließen nach Russland. Wenn die Ukraine aber von Europa gerettet wird, dann wird dieses Rohstoffabkommen Makulatur sein, dann wird die Ukraine das so nicht einlösen wollen. Das heißt, der einzige Ansatz, der sich hier zeigt, wäre Trumps Selbst- und Medienbild als starker Macher aufzurufen. Das ist ihm ja ganz wichtig, damit arbeitet er auch politisch, und immer wieder Waffenlieferungen herauszuholen, solange das noch geht, und ihn dafür schrecklich öffentlich loben. Aber uns muss klar sein, auch das ist eine absolut unsichere Strategie. Bei diesem Präsidenten ist nichts mehr zuverlässig.
Sagt Thomas Kliche, Politikwissenschaftler und Psychologe und emeritierter Professor an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Es ist 23.16 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Antisemitismus ist in Deutschland auf dem Vormarsch. Das zeigen neue Zahlen des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS. Dort zählte man im vergangenen Jahr rund 8.600 antisemitische Vorfälle bundesweit, und damit hat sich die Zahl im Vergleich zu 2023 stark erhöht. Laut RIAS hat sich die Gefahr, als Jude oder Jüdin in Deutschland angefeindet zu werden, objektiv erhöht, und als Grund für den steigenden Antisemitismus, so hieß es heute auf einer Pressekonferenz in Berlin, sieht man die Lage in Nahost.
Wir haben mit dem 7. Oktober 2023 einen tiefen Einschnitt, eine Zäsur erlebt, die bis heute das Leben von Juden und Jüdinnen verändert, auf der ganzen Welt und auch hier in Deutschland. Der dramatische Anstieg antisemitischer Vorfälle ging im vergangenen Jahr nicht zurück.
Sagt Benjamin Steinitz, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS. Die neuen Zahlen seien beunruhigend und sie seien seriös, betont RIAS-Gründer Steinitz. Nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 nahmen die antisemitischen Vorfälle deutlich zu. 2024 dokumentierten die RIAS-Meldestellen insgesamt 8.627 Vorfälle. Das entspricht einem Anstieg um fast 77% gegenüber dem Vorjahr. Bianca Loy, Co-Autorin und wissenschaftliche Referentin des RIAS-Bundesverbandes.
So wurde etwa in Berlin der Gazastreifen mit Auschwitz gleichgesetzt. In Leipzig wurde eine Frau, die eine Sprachnachricht auf Hebräisch aufnahm, von einigen Männern auf Arabisch angesprochen und als, Zitat, Judenschlampe beleidigt. Anschließend drohten sie ihr, sie zu vergewaltigen.
Solch ein israelfeindliches Klima finde sich zunehmend auch an Bildungseinrichtungen. RIAS zählt 284 antisemitische Vorfälle an Schulen im letzten Jahr. Darunter waren 19 Angriffe, von denen sich 17 direkt gegen jüdische oder israelische Schülerinnen und Schüler richteten. Die Zahl antisemitischer Vorfälle an Hochschulen vervielfachte sich. 2024 dokumentierte RIAS 450 derartige Vorfälle. 2022, also vor dem 7. Oktober 2023, lag die Zahl noch bei 23. Die Orte des freien Lernens und Diskutierens würden damit zunehmend zu Orten der Angst. Ron Dekel, Präsident der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland.
Wir brauchen Antisemitismusbeauftragte an allen Hochschulen, die der betroffenen Perspektive einen Raum schaffen. Qualifiziert, verbindlich, geschult und ganz klar in ihren Prinzipien.
Hochschulen dürften bei antisemitischen Vorfällen auch nicht vor Hausverboten oder Exmatrikulationen zurückschrecken, so Dekel. Israel-bezogener Antisemitismus war mit 5.857 Zuordnungen im letzten Jahr die häufigste inhaltliche Erscheinungsform von Antisemitismus. Mit 544 Vorfällen verzeichnete Rias 2024 aber auch die bisher höchste Anzahl antisemitischer Vorfälle mit einem rechtsextremen Hintergrund. Bei all dem warnt Rias vor einer Art Gewöhnungseffekt, sowohl in der Politik als auch in den Medien. Es bestehe die Gefahr, dass der zunehmende Antisemitismus als neue Normalität wahrgenommen werde. Jeder Fall von antisemitischer Bedrohung ist und bleibe aber einer zu viel, sagt Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus.
In der Praxis, im Kampf gegen Antisemitismus muss also klar sein, dass er über nahezu alle Bereiche, Fachgebiete und Themen hinweg geführt werden muss.
Sagt Felix Klein, der Bundesbeauftragte für den Kampf gegen Antisemitismus, im Beitrag von Thomas Klatt.
Die Meinung.
Dass der Antisemitismus stark zugenommen hat, das merken Jüdinnen und Juden auch im Alltag. Susanne Glass sagt in ihrem Kommentar in den ARD-Tagesthemen, das ist unerträglich.
Erst gestern habe ich eine jüdische Bekannte getroffen. Sie hat mir erzählt, dass sie alles tut, um ihre jüdische Identität zu verheimlichen. Wenn sie nach Israel fliegt, nennt sie ihren Nachbarn ein anderes Reiseziel, weil sie sich vor deren Reaktion fürchtet. In München, Schwabing. Einzig, weil sie Jüdin ist. Mag sein, dass ihr Gefühl in diesem Fall trügt, vielleicht aber auch nicht. Das macht der Antisemitismusbericht erschreckend deutlich. Ich muss Ihnen nicht sagen, an welche Zeiten mich die Ängste unserer jüdischen Mitbürgerinnen erinnern. Ein Albtraum, der nicht erst seit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel und dem folgenden Krieg im Gazastreifen begonnen hat. Aber stark zugenommen hat der Antisemitismus seitdem schon. Wer jetzt Judenhass mit dem Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung begründen will, belügt sich und andere in abscheulicher Weise. Dieses Leid ist herzzerreißend und muss gestoppt werden. Aber viele Jüdinnen und Juden sehen die Politik der Regierung Netanjahu genauso kritisch. Und selbst wenn sie der Ansicht sind, dass der Krieg gegen den Hamas-Terror weitergehen muss, um die Existenz von Israel nicht zu gefährden, nichts rechtfertigt, dass sie sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlen. Ich erinnere mich noch an die Zeit nach dem 11. September 2001. Es gab viele Fälle, in denen muslimische Taxifahrer beklagten, dass Fahrgäste nicht mehr einsteigen wollten, weil sie jetzt alle Muslime für Terroristen hielten. Wer einigermaßen bei Verstand war, hat sich dieser Pauschalverurteilung entgegengestellt. Heute müssen wir mehr denn je gegen Judenhass vorgehen. Etwa mit Schulprojekten, um eine unbefangene Begegnung mit jüdischem Leben zu fördern. Es gibt dazu viele Ideen. Setzen wir sie um.
Die Meinung von Susanne Glass. Wie können Behörden angesichts zunehmender Extremtemperaturen handeln? In Mecklenburg-Vorpommern gibt es einen Hitzeplan, über den das Landeskabinett in diesem Monat beraten soll. Was drinsteht und warum die zuständige Ministerin die Maßnahmen für so wichtig hält, weiß Sven-Peter Martens.
Die Zahl der hitzebedingten Notfälle steigt in Mecklenburg-Vorpommern an heißen Tagen sprunghaft an, bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen, sagt Gesundheitsministerin Drese. Das kann auch der Chefarzt der Notaufnahme der Unimedizin Rostock, Tarek Eiben, bestätigen.
Die Gefahren durch die Hitze sind vor allen Dingen, dass man einen Wasserverlust erfährt, welcher lebensbedrohlich im Rahmen eines Nierenversagens erfolgen kann und dann natürlich die Patienten in einen Zustand bringt, in dem sie sich auch nicht mehr selber helfen oder um Hilfe bitten können. Und dann als hilflose Person lebensgefährlich bedroht sind.
Für Notfallmediziner ist es nicht leicht, hitzebedingte gesundheitliche Schäden sofort zu erkennen, so Eiben.
Häufig kommen Patienten zu uns, die beispielsweise einen Wasserverlust haben und sich in einem Nierenversagen diesbezüglich befinden. Und diese Patienten fallen gar nicht initial auf als Patienten, die Hitze assoziieren, zu uns kommen.
Und ich muss kurz dazwischen gehen für eine dringende Gefahrenmeldung. Achtung, Falschfahrer, auf der A620 Saarbrücken-Saarlouis zwischen Saarbrücken-Westspangenbrücke und Völklingen-Werden kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A620 Saarbrücken-Saarlouis zwischen Saarbrücken-Westspangenbrücke und Völklingen-Werden ist ein Falschfahrer unterwegs. Bitte Vorsicht in beiden Richtungen. Und weiter geht's mit dem Beitrag über den Hitzeplan in Mecklenburg-Vorpommern.
Was typisch ist, sind die Anzahl der heißen Tage. Das sind Tage, an denen es im Maximum 30 Grad oder heißer wird. In der Vergangenheit waren das in Mecklenburg-Vorpommern so 3 bis 5 Tage. je nach Jahr, kühle Sommer, wärme Sommer. Und je nachdem, wie sich der Klimawandel entwickelt in der Zukunft, gehen wir davon aus, dass diese Zahl sich verdoppeln bis verdreifachen wird. Bis zum Ende des Jahrhunderts, muss man sagen.
Dass es trockener und heißer in den letzten Jahren geworden ist, das bestätigen auch diese beiden Neubrandenburger.
Also es ist immer unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Manchmal ist es heißer und manchmal ist es wieder so wie in den nächsten Tagen, glaube ich, immer ein bisschen feuchter.
Und ist wirklich so spürbar wärmer geworden, ja. Und die Sommer sind aus meiner Sicht auch trockener geworden, als sie meinetwegen vor 15 oder 20 Jahren waren.
Mit Luftbildaufnahmen hat die Deutsche Umwelthilfe 2024 untersucht, wie hoch der Anteil an kühlenden Grünflächen in größeren Städten ist. Liegt er über 45%, gibt die Umwelthilfe eine grüne Karte. Die haben hier im Land nur Schwerin und Neubrandenburg bekommen. Stadtplanerischen Nachholbedarf gibt es laut der Deutschen Umwelthilfe demnach in Stralsund, Greifswald und Rostock.
Sven-Peter Martens berichtete, aus Anlass des heutigen Hitzeaktionstages, den verschiedene Verbände immer einmal im Jahr begehen.
Die ARD-Infonacht. Sport.
5 Minuten reichen Portugal, um die deutschen Fußballer im Halbfinale der Nations League zu besiegen. Nele Hüpper aus der Sportredaktion nimmt uns jetzt mit nach München.
Ja, der Traum vom Nations League-Finale im eigenen Land ist für das DFB-Team ausgeträumt. Wie gehört, die Portugiesen setzen sich durch mit 2:1. Aus München berichtet André Siems.
Diese Niederlage war verdient. Die erste Halbzeit noch recht ausgeglichen, 0:0. Das war mehr oder weniger ein Dorfgekicke. Die deutsche Mannschaft noch nicht richtig spielsicher. Zweite Halbzeit dann besser. Allerdings in erster Linie von den Portugiesen. Deutschland kam mit dem Momentum raus aus der Kabine. 1:0 durch Wirtz in der 48. Minute nach einer tollen Vorarbeit von Joshua Kimmich. Aber die Portugiesen drehten das Spiel, hatten viel mehr Gelegenheiten und auch viel mehr von der Partie. Conceição und Ronaldo machten die Tore. Dazu stand immer wieder Deutschlands Nummer 1 im Tor. Marc-André Ter Stegen im Fokus. Der Weltklasse parierte unter anderem gegen Jota und Conceição. So war es also eine Niederlage der deutschen Mannschaft. Und auf der anderen Seite ein verdienter Sieg der Portugiesen, die am Sonntag im Finale wieder in München stehen.
Von einem Finale, von dem träumt Alexander Zverev auch bei einem Tennis-Grand-Slam-Turnier. Und Deutschlands bester Profi kämpft gerade im Viertelfinale bei den French Open gegen den 24-fachen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic. Guido Ringel ist unser Reporter live vor Ort in Paris. Der erste Satz ging ja noch an den Deutschen, aber dann hat Novak Djokovic seine Dominanz eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wie hat er wieder ins Spiel gefunden? Hat Zverev einfach zu viele Fehler gemacht?
Ja, beides. Also die Fehler waren teilweise zu leicht von Zverev. Er war im ersten Satz nahezu perfekt. Also ein so glattes Spiel habe ich von ihm selten gesehen. Kein einziger Fehler und dann kamen so 2, 3 dazu. Und dann hat Djokovic Lunte gerochen, hat gemerkt, hey, ist doch keine Maschine da drüben heute Nacht, sondern da geht was. Er wackelt doch ein bisschen, er hat den Druck ein bisschen erhöht, Djokovic immer wieder auch Stops eingestreut, den Rhythmus von Zverev damit zerstört und mittlerweile führt Djokovic 2:1 in den Sätzen und 3:2 bei eigenem Aufschlag im vierten Satz, jetzt 4:2. Also das wird, wenn Zverev noch zurückkommen will, ein langer Weg.
Das sagt Guido Ringel live von den French Open. In der Handball-Bundesliga bleibt das Rennen um die Meisterschaft hingegen weiter spannend. Der aktuelle Meister aus Magdeburg setzte sich am vorletzten Spieltag mit 35:27 gegen Flensburg durch und springt vorerst auf Tabellenplatz 1. Aus Magdeburg Martin Frank.
Das letzte Heimspiel der SCM-Saison verlief nur 10 Minuten ausgeglichen. Dann dominierte die Wiegert 7 den phasenweise überforderten Gegner. Magdeburg zur Halbzeit bereits 17:12 in Front, spielte vor allem im zweiten Durchgang groß auf und gewann am Ende 35:27 und kletterte zunächst auf Platz 1 der Tabelle. Vorübergehend, denn die Füchse aus Berlin können sich mit einem Erfolg im anstehenden Heimspiel gegen Gummersbach den Platz an der Handballsonne zurückerobern. Endgültig raus aus dem Meisterrennen ist die MT Melsungen nach einem 26:26 gegen Lemgo. Die Füchse aus Berlin oder doch der SCM? Die Meisterfrage wird damit erst am letzten Spieltag, am kommenden Sonntag, entschieden.
Ja, also die Melsunger verabschieden sich aus dem Meisterschaftskampf. Die weiteren Ergebnisse des heutigen Spieltags. Bietigheim gewinnt gegen Leipzig, Eisenach setzt sich gegen Potsdam durch und die Partie zwischen Hannover-Burgdorf und Kiel endete unentschieden 29:29. Deutschlands beste Sprinterin Gina Lückenkämper wurde eine seltene Ehre zuteil. Vom Bayerischen Landtag bekam sie nämlich den Bayerischen Verfassungsorden überreicht. Die zweifache Europameisterin, die freute sich darüber ziemlich doll.
Ja, das ist eine wahnsinnig große Ehre. Es wurde ja vorhin auch hier nochmal bei der Verleihung von dem Orden angesprochen, dass das ein Orden ist, der einfach nicht so häufig verliehen wird. Und das hat was mit einer wahnsinnigen Anerkennung zu tun.
Die Landtagspräsidentin Ilse Aigner würdigte nicht nur Lückenkämpers sportliche Verdienste, sondern auch ihr soziales Engagement und wie die Leichtathletin als Mentorin bei Olympischen Jugendspielen auftritt. Lückenkämpfer habe sich in besonderer Weise um die Verwirklichung der Grundgesetze der Bayerischen Verfassung verdient gemacht, heißt es vom Landtag.
ARD Infonacht Nachrichten.
Um 23.30 Uhr mit Ronald Lessig. US-Präsident Trump sieht nach einem erneuten Telefonat mit Kreml-Chef Putin keine Chance auf eine sofortige Lösung im Ukraine-Krieg. Trump schrieb im Anschluss auf seiner Social-Media-Plattform, es sei ein gutes Gespräch von mehr als einer Stunde Dauer gewesen, aber keines, das zu einem sofortigen Frieden führe. Aus der Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
Es sei um die jüngsten Angriffe der Ukraine auf Militärflugzeuge im russischen Hinterland gegangen, sowie um andere Attacken von beiden Seiten. Putin habe sehr deutlich gesagt, dass er auf die Angriffe der Ukraine reagieren müsse, so Trump weiter. Der US-Präsident sprach nach eigenen Angaben mit dem Kreml-Chef auch über den Iran und dessen Atomprogramm. Nach Wahrnehmung von Trump waren Putin und er sich einig, dass Teheran keine Atomwaffen haben dürfe.
Und ich muss kurz in den Nachrichten dazwischen gehen für eine dringende Gefahrenmeldung. Achtung, Falschfahrer auf der A620 Saarbrücken-Saarlouis zwischen Saarbrücken-Westspangenbrücke und Einfahrt B269 Liesdorf kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A620 Saarbrücken-Saarlouis zwischen Saarbrücken-Westspangenbrücke und Einfahrt B269 Liesdorf ist ein Falschfahrer unterwegs. Bitte Vorsicht in beiden Richtungen. Und weiter geht's mit den Nachrichten.
Die Bundesregierung will mit einem Entlastungsprogramm für viele Unternehmen die Wirtschaft ankurbeln. Das Kabinett hat einen entsprechenden Gesetzentwurf von Finanzminister Klingbeil verabschiedet. Aus der Nachrichtenredaktion Constanze Semide.
Klingbeils Pläne sehen vor, dass Unternehmen in den kommenden Jahren Anschaffungen wie neue Maschinen schneller steuerlich abschreiben können. Außerdem soll der Körperschaftssteuersatz von jetzt 15% auf 10% abgesenkt werden. Das alles soll die Firmen ermutigen, mehr zu investieren. Eine weitere Sonderabschreibung ist für den Kauf von Elektroautos geplant. Wenn sich Firmen ein E-Auto kaufen, können sie 75% der Kosten schon im Jahr der Anschaffung von der Steuer absetzen. Kritik an den Plänen kommt von den Ländern. Sie befürchten, dass sie wegen der Steuersenkungen geringere Einnahmen haben werden.
Die größte Bombenentschärfung in Köln seit dem Zweiten Weltkrieg ist erfolgreich verlaufen. Die Behörden gaben nach stundenlangen Sperrungen Entwarnung. Insgesamt 3 Blindgänger von US-Bauart waren zuvor unschädlich gemacht worden. Der dafür eingerichtete Sperrkreis von 1000 Metern um den Fundort ist aufgehoben. Von der Evakuierung waren mehr als 20.000 Anwohner sowie zahlreiche Berufspendler betroffen. Die Aktion hatte sich wegen des Widerstandes eines Bewohners zwischenzeitlich verzögert. Ordnungsamt, Polizei und Feuerwehr mussten zu Zwangsmaßnahmen greifen. In Bulgarien können die Menschen schon bald mit dem Euro bezahlen. Die EU-Kommission teilte mit, das Land erfülle alle Kriterien, um die europäische Gemeinschaftswährung im kommenden Jahr einzuführen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, der Euro sei ein Symbol für die Stärke und Einheit Europas. Die Währung werde Bulgariens Wirtschaft stärken. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht gebietsweise trocken, örtlich Schauer und Gewitter bei 16 bis 7 Grad. Morgen Wolken und Aufhellungen, Schauer und einzelne Gewitter, im Südwesten nachlassend, bei 15 Grad in der Eifel und bis 24 Grad in der Niederlausitz. Am Freitag unbeständig und windig, 16 bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Hier noch einmal die Gefahrenmeldung. Achtung, Falschfahrer auf der A620 Saarbrücken-Saarlouis zwischen Saarbrücken-Westspangenbrücke und Einfahrt B269 Liesdorf kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A620 Saarbrücken-Saarlouis zwischen Saarbrücken-Westspangenbrücke und Einfahrt B269 Liesdorf ist ein Falschfahrer unterwegs. Bitte Vorsicht in beiden Richtungen. Kein Falschfahrer mehr dagegen auf der A14 Halle Leipzig zwischen Schkeuditzer Kreuz und Leipzig Mitte, also eine Entwarnung. Und noch eine Entwarnung auf der A81 Stuttgart-Singen, kein Falschfahrer mehr hier zwischen Ehningen und Herrenberg. Die A40 Dortmund Richtung Essen ist zwischen Bochum-Hamme und Dreieck Bochum-West wegen Bauarbeiten bis morgen früh 5 Uhr gesperrt. Ebenso die A113 Richtung Dresden. Sie ist zwischen Spätstraße und Schönefeld Nord wegen Wartungsarbeiten bis ca. 5 Uhr gesperrt. Die A114 Richtung Dreieck Pankow ist zwischen Bucherstraße und Schöner Linder Straße stadtauswärts wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und auf der A535 Wuppertal-Fellbad ist der Tunnel im großen Busch zwischen Wuppertal-Dornab und Wülfrath wegen Wartungsarbeiten in beiden Richtungen bis morgen früh um 5.30 Uhr gesperrt. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Klaas Christoffersen. Es war die größte Evakuierungsaktion in Köln seit dem Zweiten Weltkrieg. 20.000 Menschen mitten im Zentrum der Stadt mussten ihre Wohnungen verlassen, denn es mussten 3 zentnerschwere Bombenblindgänger entschärft werden, die im Krieg auf Köln abgeworfen worden waren. Auch Brücken über den Rhein mussten gesperrt werden, der Zugverkehr war stark beeinträchtigt. Aber am Ende ging alles ziemlich schnell. Nach nur einer Stunde Arbeit hatten Spezialisten die Bomben entschärft, der Sperrkreis konnte aufgehoben werden. Über diesen aufregenden Tag in Köln berichtet Michelle Mink.
8 Uhr morgens an der Deutzer Freiheit. Carsten Vokul vom Ordnungsamt startet mit seinem Team den ersten Klingelrundgang, bei dem alle Menschen im Gefahrenbereich aufgefordert werden, ihre Wohnung zu verlassen. In Köln werden regelmäßig Blindgänger gefunden. Diesmal ist die Situation aber besonders herausfordernd.
Vor allem die Masse an Personen, 20.000 Menschen, wird auch seine Zeit dauern. Ein Krankenhaus, 2 Altenheime, auch das hatten wir schon, aber die Kombination aus allem macht es. Viele Gewerbebetriebe, fast 60 Hotels, die evakuiert werden müssen, und wir sind natürlich hier im Zentrum der viertgrößten Stadt Deutschlands, einer Millionenmetropole. Das wird das öffentliche Leben auch noch die nächsten Tage stark beeinflussen.
Rund 300 Ordnungsamt-Mitarbeitende sind unterwegs und klingeln die Menschen aus ihren Wohnungen. Bis zur Entschärfung der Bomben dürfen sie nicht mehr in ihre Wohnung zurückkehren. Ein großer Eingriff in den Alltag der Kölner, der aber auf Verständnis trifft.
Heute haben wir aber ein durchweg positives Bild, dass alle schon teilweise gegangen sind, gehen werden, wussten gut Bescheid, waren gut informiert. Wir haben viele Zettel auf den Türen, dass die Wohnungen schon geräumt sind. Wir müssen trotzdem feststellen, ob die Wohnung leer ist. Das heißt, wir gehen tatsächlich auch wenn da ein Zettel draußen ranklebt, gehen wir in die Wohnung rein und gucken uns die an. Aber es ist natürlich hilfreich, wenn die Bevölkerung sich kooperativ zeigt und auch unterstützt.
Über 1,5 Millionen Bomben fielen im Zweiten Weltkrieg auf Köln. Jährlich muss die Stadt mehrere Blindgänger entschärfen und Stadtteile evakuieren. Große Beunruhigung löst das bei dieser Kölnerin nicht mehr aus.
Oh, das geht eigentlich, weil das nicht das erste Mal ist. Wir haben das schon mal gehabt und da waren wir noch richtig nervös und aufgeregt. Jetzt denke ich mir halt, das ist beim ersten Mal gut gegangen, warum jetzt nicht auch, ne?
Weil im Falle einer Explosion Lebensgefahr besteht, sind Carsten Vokul und sein Team verpflichtet, alle Menschen im Sinne des Selbstschutzes aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Am späten Nachmittag ist der sogenannte zweite Klingelrundgang zwar offiziell abgeschlossen, Verzögerungen gibt es dann aber doch noch. Unter anderem, weil eine schwerhörige Person und eine mit Gehbehinderung sich erst spät bei den Behörden gemeldet hatten. Die Stadt stellt Anlaufstellen in Deutz und der Kölner Innenstadt bereit, wo die Anwohnenden den Tag verbringen können und versorgt werden. Auch wenn die Entschärfung der Weltkriegsbomben selbst nur eine Stunde dauert und die Anwohnenden gegen 7:30 wieder in ihre Wohnungen dürfen, wirkt sich dieser Großeinsatz noch über Tage hinweg auf die Arbeit von Carsten Vokul und seiner Kollegen aus.
Der Einsatz wird natürlich auch nachbereitet mit gewissen Formalitäten. Das kostet ja auch einen enormen Betrag, diese ganzen Maßnahmen auf die Straße zu bringen.
Bombenentschärfungen werden nach Expertenschätzungen wohl noch die nächsten 8 Jahrzehnte zum Alltag in Köln gehören. Jetzt weiß die Stadt Köln aber, dass sie dank ihrer Erfahrungen der letzten Jahre auch eine schnelle und reibungslose Evakuierung in dieser Größenordnung meistern kann.
In Köln sind 3 Weltkriegsbomben entschärft worden, Michelle Mink berichtete.
Wirtschaft.
In den USA sind die von US-Präsident Trump beschlossenen höheren Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft getreten. Und damit verdoppelt sich der Zollsatz von bisher 25 auf jetzt 50%. Die EU exportiert immerhin 20% ihres Stahls in die USA. Wie soll sie mit den von Washington errichteten Handelsbarrieren, die jetzt immer höher werden, umgehen? Thomas Spickhofen berichtet.
Maroš Šefčovič, der Handelskommissar, wird nicht müde, es immer und immer wieder zu betonen. Unsere Türen sind geöffnet für konstruktive Gespräche.
Our doors are opened for constructive engagement.
Seit Wochen spricht Šefčovič im Auftrag der Europäischen Union mit den USA und muss damit leben, gelegentlich auch vor den Kopf gestoßen zu werden, so wie am vergangenen Wochenende, als Donald Trump, kaum dass Šefčovič nach einem weiteren Telefonat mit Washington den Hörer aufgelegt hatte, überraschend die Verdoppelung der bereits bestehenden 25% Zölle auf 50% ankündigte. Wir wussten davon nichts, heißt es in Brüssel. Wir bedauern das auch außerordentlich, sagt Kommissionssprecher Olaf Gill. Das bringt noch mehr Unsicherheit in die Märkte, treibt die Preise hoch und außerdem
it also undermines our ongoing efforts to reach a negotiated solution with the US.
Das untergrabe die andauernden Bemühungen, mit den USA zu einer Verhandlungslösung zu kommen, sagt Gill. Die Zölle auf Aluminium und Stahl spielen eine Sonderrolle im Handelsstreit mit den USA. Das Weiße Haus hat sie bereits am 12. März verhängt. Die 20% auf alles Drohung des von Trump sogenannten Tags der Freiheit kam erst 3 Wochen später. Und die Stahlzölle sind auch komplett in Kraft geblieben. Sie wurden nicht ausgesetzt, so wie die angekündigten hohen Pauschalzölle. Das trifft auch die EU, die 20% ihrer Stahlproduktion in die USA exportiert. Noch mehr fürchtet man aber, dass der ganze weltweite Stahl, der ohnehin im Übermaß produziert wird und nun immer weniger in die USA verkauft werden kann, noch mehr auf den europäischen Markt drängt. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht mit Trump über die Zölle, bestätigt Kommissionssprecher Gill. Anfang vergangener Woche telefonierten die beiden.
Following the call between Presidents von der Leyen and Trump.
In dem Telefonat haben beide Seiten vereinbart, die Gespräche noch mehr voranzutreiben. Das geschieht jetzt gerade.
To accelerate the pace of talks. This is happening.
Parallel dazu arbeitet die Kommission an einer Liste von Gegenmaßnahmen. Mehr als 200 Seiten Vorschläge hat sie Anfang Mai vorgelegt. Bis Mitte Juni sollen die Mitgliedstaaten ihre Rückmeldung dazu geben, damit die Gegenzölle bei Bedarf Mitte Juli nach Ablauf der selbstgesetzten 90-Tage-Frist angewandt werden können.
If no mutually acceptable solution is reached,
wenn es keine für beide Seiten befriedigende Lösung gibt, dann können die Maßnahmen am 14. Juli in Kraft treten oder früher, falls das nötig ist.
Or earlier, if circumstances require.
Wie viel früher das sein könnte, darauf wollte sich die Kommission bislang nicht festlegen.
Es ist 23.42 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Jetzt im Juni finden wieder zahlreiche Christopher Street Day Paraden auf deutschen Straßen statt. Und während die queere Gemeinde ihre Identität und ihre Vielfalt feiert, muss sie aufpassen, nicht beleidigt oder verprügelt zu werden. Die Zahl der angezeigten Straftaten gegen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten steigt in Deutschland. Zugleich machen sich aber auch kleine Projekte auf, mehr Diversität zu zeigen, vielfältige Angebote zu machen, so wie in einer Bücherei in Mecklenburg-Vorpommern. Jonas Kühlberg.
Hier ist der Haupteingang.
Erster Stock der Stadtbibliothek Bützow. Unzählige Regale voller Bücher. 13.000 Medien sollen hier insgesamt stehen. Andrea Theiss führt durch die Räume des kleinen, krummen Hauses und schaut in die Büchereien. Vor 2 Jahren fiel ihr auf, manche ihrer Besucher fanden sich in den Büchern nicht wieder.
Und ich habe festgestellt, dass wir in der Bibliothek keine Literatur zu queeren Themen hatten. Also die Medien waren unterrepräsentiert, aber es gibt ja sehr wohl Nutzerinnen. Und damit war klar, naja, es gibt ja einen Bedarf, also schaffe ich jetzt einfach Medien an.
Ein simpler Gedanke. Menschen sollen sich in den Geschichten wiederfinden, die sie lesen. Ganz unabhängig von ihrer eigenen Lebenswelt. Andrea Theiss wandte sich ans Kulturministerium. Aus der Idee wurde ein landesweites Förderprogramm mit dem Titel Queere Vielfalt. 80 Bibliotheken in MV konnten da einmalig 1.500 Euro erhalten, um Literatur mit queerer Thematik zu fördern. Nicht viel, aber immerhin.
So, ich zeige Ihnen mal, kommen Sie mal rum. Das ist unser Web-OPAC.
Andrea Theiss zeigt auf den Computer.
Dieses Kinderbuch Julian ist eine Meerjungfrau beispielsweise. Das ist unglaublich schön. Gott queer gedacht, so heißt es, von Krebs Andreas. Oder halt Mama, ich bin schwul, ein Sachbuch eher, also auch als Ratgeber.
Insgesamt 100 Bücher konnte Andrea Theis anschaffen. Doch nicht alle Bibliotheksnutzer reagierten verständnisvoll auf die Neuanschaffungen. Heute sind die Gänge schon leer, sind keine Besucherinnen mehr vor Ort. Manche zeigten ihren Unmut, von Augenrollen bis hin zu lautstarken Beschwerden. So erzählt Andrea Theis von der Rückmeldung einer Leserin.
Sie beschwerte sich also darüber, dass man ja, wenn man jetzt hetero ist, dass man überhaupt nicht mehr wahrgenommen würde und sich alles nur noch um diese schillernden Themen drehen würde.
Insgesamt umfasste das Projekt Queere Vielfalt in MV ein Fördervolumen von 75.000 Euro. Ein relativ schmaler Etat, doch der wurde umso größer politisch debattiert. Ein AfD-Abgeordneter postete auf Facebook, die Landesregierung kaufe, Zitat, natürlich nur queere Bücher und sprach von politisch verordneter Vielfalt. Ist es das?
Nein, das verstehe ich überhaupt nicht. Und dadurch, dass wir ja einen Buchbestand zum Beispiel haben, der zu 98% heteronormativ ist und wir haben einen Etat von 11.000 Euro im Jahr, ist das ja steht ja in keinem Verhältnis. Also von und das alle Jahre wieder. Und das sind jetzt einmalig mal 1.500 Euro. Also das sind ja sehr geringe Beträge.
Auch im Landtag stellte die AfD eine kleine Anfrage an die Landesregierung, fragte, was mit dem Geld passiert sei. Die Anfrage landete dann auch bei Laura Armborst auf dem Schreibtisch. Sie arbeitet beim Landesverband Soziokultur MV und koordinierte die begleitenden Veranstaltungen, die ebenfalls mit maximal 1.500 Euro bezuschusst werden konnten. Besonders wichtig war ihr die Wirkung im ländlichen Raum.
Es hat kein hohes Fördervolumen, aber es hat eine große Wirkung, weil es eben in der Fläche wirken kann. Also die Bibliotheken sind ja wirklich überall, auch im ländlichen Raum.
Und mit dem Geld der rot-roten Landesregierung wurden zum Beispiel Weiterbildungsangebote finanziert. Eine Podiumsdiskussion zum Thema Pflege von queeren Menschen im Alter in Neubrandenburg zum Beispiel oder eine Veranstaltungsreihe über lesbisches Leben im Nationalsozialismus und der DDR in Rostock. In Bützow bei Andrea Theis fand wiederum eine Lesung mit Schriftsteller Christoph Hein statt. Ist das die politisch verordnete Vielfalt, wie es die AfD nennt? Auf Nachfrage von NDR Info schreibt Martin Schmidt, haushaltspolitischer Sprecher der AfD, unter anderem, eine einseitige Hervorhebung von Themen unter staatlicher Anleitung widerspräche dem Grundgedanken der Neutralität von Bildungseinrichtungen. Andrea Theis hört sich Kritiken wie diese immer wieder ruhig an. In der Teeküche der Bibliothek gießt sie sich eine Tasse Tee ein, atmet kurz durch.
Also Kunst und Kultur muss frei sein, so wie die Wissenschaft. Und natürlich muss sie viele Meinungen zulassen. Sie muss ein Ort sein, in dem sich viele Meinungen treffen können. Ein Diskursraum, ein Streitraum. Das ist halt total wichtig. Und dann gehören natürlich unbedingt Medien dazu, die Vielfalt abbilden. Ja, wir haben ja auch Angelbücher. Oder wir haben ganz viele Romane, das sind so Schmöker, die Schwestern vom Nordseestrand oder so. Ich weiß nicht, wie die alle heißen, die Landärztin. Aber die Leute wollen das und dann haben wir das. Ja, so.
Und wenn die Landärztin in den Bücherregalen im Krummen Haus zu finden sind, dann sei eben auch Platz für queere Literatur, findet Bibliotheksleiterin Andrea Theis.
Eine Reportage von Jonas Kühlberg. Also wir sehen schon eine vergleichsweise doch sehr geringe Förderung von queerer Literatur für öffentliche Bibliotheken hat es in Mecklenburg-Vorpommern bis in den Landtag zu Beschwerden der AfD geschafft. Meine Kollegin Liane Kossmann hat darüber mit Andrea Bührmann gesprochen. Sie leitet das Institut für Diversitätsforschung an der Uni Göttingen. Die erste Frage an sie war, eine der ablehnenden Reaktionen, die auch gerade im Beitrag zu hören war, ist, wird da politisch verordnete Vielfalt den Menschen aufgezwungen? Ist das ein Vorwurf, dem Sie bei Ihrer Arbeit öfter begegnet?
Ja, und zwar erheben diesen Vorwurf eigentlich diejenigen, die nicht mehr privilegiert werden. Und das hat man ja eben auch in dem Gespräch vorher gehört. Da beklagen sich ja AfD-Abgeordnete darüber oder Menschen, dass es nicht mehr nur um Heterosexualität geht. Und das ist genau dieses Gefühl von Deprivilegierung. Das wird dann wahrgenommen, als dass jetzt die sogenannten Normalen diskriminiert werden. Und diesen Effekt kennt man eigentlich schon länger, nämlich schon bei der letzten Bundestagswahl hat die AfD ja gewollt, Deutschland aber normal. Und was meinten sie damit? Genau, binäre Geschlechtlichkeit, also nur entweder Männer oder Frauen, Antifeminismus, Sexismus und vor allen Dingen Transfeindlichkeit.
Als Forscherin schauen Sie ja auch darauf, wo gibt es Unterschiede und Ungleichheiten, Benachteiligungen in unserer Gesellschaft und was man dagegen tun könnte. Also im weitesten Sinn geht es um Gerechtigkeit und Fairness. Wie erklären Sie sich, dass manche Menschen diese Ziele ablehnen?
Das kann individuelle Gründe haben, dass Menschen einfach Angst vor anderem und Fremden haben. Das kann aber auch sein, dass sie sich in einem Milieu bewegen, in dem eben Transfeindlichkeit oder Antifeminismus en vogue ist. Und man darf bei all dem nicht vergessen, also zum Beispiel, dass in Bibliotheken geguckt wird, welche Bücher gibt es denn da zu queeren Themen. Das ist ja eine Kampagne, die kommt aus den USA. Das ist ganz interessant, wie viel dieser Kampagnen, die jetzt auch in Deutschland oder der EU anlaufen, eigentlich Importe aus den USA sind. Und man sieht ja, wohin das führen kann unter Trump. Also der ja alle Diversitätsstrategien in Unternehmen und Organisationen und vor allen Dingen in Hochschulen ablehnt und damit eigentlich Chancengleichheit verhindert. Weil Diskriminierungsprogramme, Antidiskriminierungsprogramme sind ja dazu da, um Chancengleichheit erst einmal herzustellen, um allen die Chance, die gleichen Chancen zu geben und nicht um andere zu diskriminieren.
Vor einigen Wochen hat das Gleichstellungsministerium in Nordrhein-Westfalen eine Studie ja auch zum Lebensgefühl von queeren Menschen vorgelegt. Und 2/3 der Befragten haben bei der Umfrage ihre Lebenssituation in NRW als Beispiel dann als positiv bezeichnet. Aber 80% machen sich Sorgen um ihre Zukunft. Überrascht Sie diese Zahl? Ist das ein Zeichen dafür, dass sich die Stimmung im Land gegenüber queeren Menschen ändert oder generell gegenüber von Minderheiten?
Nein, diese Zahl überrascht mich überhaupt nicht, weil diese Tendenzen sind schon länger beobachtet worden. Und das Deutsche Jugendinstitut zum Beispiel hat eine Umfrage gemacht und die haben festgestellt, dass 45% derjenigen, die sich selbst als LGBTIQ, also queer, identifizieren, schon mit offenen Diskriminierungen umgehen mussten. Und 13% mit Belästigungen. Und das sind junge Menschen, die damit konfrontiert sind. Und das Menschen, die nicht heterosexuell leben oder sich nicht binär, also männlich oder weiblich, identifizieren in Deutschland oder in Europa, das Gefühl haben, nicht sicher zu sein, das nimmt zu. Aber man darf auch nicht vergessen, das war ja in den 50ern und 60er Jahren, war die Bereitschaft von Menschen, sich mit queeren Menschen zu umgeben, natürlich auch nicht besonders ausgeprägt.
Und was würden Sie sagen, wer oder was sind die treibenden Kräfte hinter diesem Stimmungswandel? Also gerade jetzt vor allem.
Also wenn man sich die Zahlen anguckt, dann würde ich sagen die AfD und in Maßen BSW. Also es gibt Umfragen dazu, wer denn gesichert antifeministisch bzw. transfeindlich ist. Und da sind vor allen Dingen die Wähler der AfD und als nächstes gefolgt die Wähler vom BSW. Und das sind ja auch vielfach die Wähler im Osten Deutschlands bzw. in ländlichen Gebieten. Und dann sind wir wieder bei der Bibliothek in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, schauen wir mal auf Ihre Arbeit auch als Forscherin. Müssen Sie sich dann auch zunehmend dafür rechtfertigen, dass Sie sich mit dem Thema Diversität beschäftigen?
Nee, ich noch nicht, aber ich bin ja auch in einer gesicherten Position, aber ich werde zunehmend angefragt von den Medien und auch auf Podien, wo es eben darum geht, was ist eigentlich Diversität, wie können wir damit umgehen, wie können wir damit umgehen, dass die Stimmung im Land zunehmend queerfeindlich ist oder diversitätsfeindlich ist. Und Sie dürfen ja nicht vergessen, SAP zum Beispiel hat ja die entsprechenden Aktivitäten im Unternehmen eingestellt.
Ja, aber man muss ja sagen, Diversität ist ja eigentlich kein Luxus, den man sich mal leistet, wenn man sonst keine Sorgen hat. Also warum ist die Auseinandersetzung damit dann auch so wichtig?
Ich glaube, es geht grundlegend darum, Chancengleichheit herzustellen. Und wenn Sie Chancengleichheit, dann müssen Sie ja davon ausgehen, dass sie vorher nicht existiert hat. Und das ist etwas, worüber die Menschen, die davon profitieren oder profitiert haben, nicht so gerne reden, dass sie nämlich privilegiert worden sind.
Sagt Andrea Bührmann. Sie leitet das Institut für Diversitätsforschung an der Uni Göttingen.
Kultur.
Sebastian Haffner war mit Bestsellern wie Anmerkungen zu Hitler und seinen kurz nach seinem Tod 1999 veröffentlichten Erinnerungen, die Geschichte eines Deutschen hießen, einer der großen Publizisten und Historiker des 20. Jahrhunderts. Angefangen hat Haffner als Literat und was er damals Anfang der 1930er Jahre schrieb, erscheint nun 26 Jahre nach seinem Tod erstmals überhaupt als Buch. Es ist der Roman Abschied. Knut Kortzen hat ihn gelesen.
Innerhalb weniger Wochen brachte Sebastian Haffner diesen Roman 1932 zu Papier. 24 Jahre jung war er damals und wollte Schriftsteller werden. Hätten die Nazis nicht kurz nach Abschluss seines Manuskripts die Macht ergriffen, hätte er diese Geschichte auch veröffentlicht, ist sich Florian Kessler sicher. Er ist Lektor beim Münchner Karl-Hanser-Verlag, der Abschied nun posthum herausgebracht hat.
Sebastian Haffner war nun mal ein großer Historiker, großer Publizist und hatte zwar der Familie völlig freie Hand gelassen, was mit dem Nachlass einmal geschehen sollte. Er hatte sogar gesagt, dass dieser Roman Abschied durchaus etwas wäre, auf das er stolz sei. Aber gleichzeitig gab es in der Familie natürlich die berechtigte Sorge, wie ein Roman und auch noch ein wirklich ungestümer Jugendroman sich auswirken würde. Die Familie hat sich das lange überlegt. Die haben dann sehr sorgfältig und mit viel Ruhe gemeinsam entschieden, dass sie diesen Text doch noch in die Welt geben wollen.
Das ist für uns Heutige ein Glück, auch weil wir darüber mehr über seinen Verfasser lernen. Denn diese atemlos erzählte Geschichte, die im Frühjahr 1931 spielt, ist unverhohlen autobiografisch. Der Ich-Erzähler ist ein junger Berliner Rechtsreferendar namens Raimund Pretzel, der Geburtsname des Juristen Sebastian Haffner, den er im Exil dann ablegte. Abschied ist vor allem aber ein Denkmal für seine große Jugendliebe Teddy, alias Gertrude Joseph, eine Jüdin, die schon 1930 nach Paris ging. Sie war vielleicht die erste Immigrantin, hat Haffner in seinen Erinnerungen Geschichte eines Deutschen geschrieben, über diese von ihm angebetete Frau, die eine Göttin für ihn war. Um die wahrlich nicht leichte Beziehung zwischen Teddy und Raimund geht es in Abschied. Es wird viel geredet in diesem Roman, der unter äußerst kunstsinnigen jungen Menschen in der französischen Hauptstadt spielt. Sie diskutieren in verqualmten Mansarden über Aldous Huxley und Rainer Maria Rilke, über die Schauspielkunst von Emil Jannings oder sie streifen durchs Quartier Latin, besuchen den Louvre, sind Teil der Bohème.
Abschied von Sebastian Haffner ist bei Hansa erschienen und kostet 24 Euro.
Standpunkte.
Deutschland soll wieder auf Wachstumskurs kommen. Um die Wirtschaft anzukurbeln, hat die Bundesregierung Steuerentlastungen für Unternehmen auf den Weg gebracht. Schlägt sie damit den richtigen Weg ein? Unser Gastautor Ulrich Schönborn, Chefredakteur der Nordwest-Mediengruppe in Oldenburg, meint, für den Anfang ja.
Das Signal der neuen Bundesregierung ist richtig und wichtig. Steuerentlastungen in Milliardenhöhe sollen Investitionen ankurbeln und so für wirtschaftlichen Aufschwung sorgen. Die vergangenen Jahre der Stagnation waren kein Schicksalsschlag, sondern Ergebnis einer wachstumsfeindlichen Wirtschaftspolitik. Das soll sich nun ändern. Das Instrument erweiterter Abschreibungsmöglichkeiten, also der Minderung der Steuerlast bei Neuanschaffungen von Produktionsmitteln wie Maschinen, hilft auch und vor allem dem Mittelstand. Besonders dieses Signal ist richtig und wichtig. Der Mittelstand ist Garant unserer wirtschaftlichen Stärke, Resilienz und Innovationskraft und wird trotzdem von der Politik gern übersehen oder, schlimmer noch, gegängelt und ausgebremst. Doch entlastende Abschreibungen können und dürfen nur ein Anfang sein. Sie helfen kurzfristig, verpuffen aber auch wieder, wenn sich die Wirtschafts- und Finanzpolitik nicht grundsätzlich ändert. Um unsere Wirtschaft wieder standortsicher und wettbewerbsfähig zu machen, müssen die Energiepreise ebenso runter wie die hohen Lohnnebenkosten. Und es gibt noch einen Hebel. Baut endlich die überbordenden bürokratischen Auflagen und Berichtspflichten ab. So konsequent und effektiv, wie es alle Parteien und insbesondere die CDU im Wahlkampf mal wieder versprochen haben. Das würde Unternehmen sofort und nachhaltig entlasten. Und es würde dem dann schlankeren Staat die Sorge nehmen, wie ausfallende Steuereinnahmen kompensiert werden können.
Sagt Ulrich Schönborn, Chefredakteur der Nordwest-Mediengruppe. Im Online-Kommentar des schleswig-holsteinischen Zeitungsverlags SHZ heißt es, der Name für das Entlastungspaket Investitionsbooster solle vor allem Optimismus verbreiten.
Die dicken Bretter, die den deutschen Standort vor allem belasten, sind damit aber nicht gebohrt. Krankenkassen und Rentenbeiträge werden Stand heute weiter steigen. Bei der Rente soll eine Kommission eingesetzt werden. Wie lange das dauern kann, bis sie Ergebnisse vorlegt, kann man sich gut vorstellen. Und auch die angekündigte Senkung der Stromsteuer hängt noch davon ab, ob die EU grünes Licht gibt. Beim ebenso wichtigen Bürokratieabbau ist fraglich, ob ein neu geschaffenes Ministerium hier überhaupt vorankommt.
Die geplanten Steuerentlastungen sind auch Thema in der neuen Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Sie kritisiert, dass die Körperschaftssteuer erst ab 2028 schrittweise sinken soll. ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl.
Die von Finanzminister Klingbeil hervorgehobene Planungssicherheit für Unternehmen steht damit auf tönernen Füßen. Halten die Haushaltsprobleme an, könnte eine nächste Regierung versucht sein, die weiteren Stufen zu stoppen. Es wäre noch Zeit für einen neuen Anlauf. Die Koalition müsste allerdings mutiger und radikaler als bisher daran gehen, alle Staatsausgaben zu überprüfen und Entbehrliches zu streichen. Legt Klingbeil nicht nach, ist bestenfalls ein Boosterchen zu erwarten.
Die Frankfurter Allgemeine blickt auf die Bundesländer, die weniger Steuereinnahmen fürchten.
Auch wenn es eine originelle Auslegung des Koalitionsvertrags ist, hat Kanzler Merz doch recht. Die Länder haben dort dem Investitionsbooster schon zugestimmt. Das sieht der Bundesrat wohl sicher anders, aber wenn Ministerpräsidenten von CDU, CSU und SPD, wenn auch nur als Parteipolitiker, am Tisch der Koalitionsverhandlungen sitzen, dürfen sie sich anschließend nicht über deren Beschlüsse beschweren. Das Sofortprogramm kommt außerdem allen Ländern zugute, wenn es denn erfolgreich ist. Und dann ist da noch das Sondervermögen, das zum großen Teil ihre Haushalte bereichern wird.
Und das waren unsere Standpunkte, heute zusammengestellt von Gisela Former. Und um das Thema Steuerentlastungen geht es auch in circa 4 Minuten.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 0 Uhr mit Ronald Lessig. Der Kreml hat das erneute Telefonat zwischen dem russischen Präsidenten Putin und US-Präsident Trump als produktiv bewertet. Es sei in dem Gespräch auch um die ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Militärstützpunkte am Wochenende gegangen, so Putins Berater. Aus der Nachrichtenredaktion Marae Beermann.
Darauf müsse es eine deutliche Reaktion geben, hieß es in Moskau weiter. Laut Kreml telefonierte Putin auch mit Papst Leo wegen des Ukraine-Kriegs. Putin habe darin gesagt, er wolle Frieden mit diplomatischen Mitteln erreichen, sprach aber auch vom, so wörtlich, Regime in Kiew, das auf eine Eskalation des Konflikts setze. US-Präsident Trump betonte nach seinem Telefonat mit dem Kreml-Chef, dass er keine Chance auf eine sofortige Lösung sehe. Es sei ein gutes Gespräch gewesen, aber keines, das zu einem sofortigen Frieden in der Ukraine führe.
Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf mit verschiedenen Maßnahmen zur Unterstützung der deutschen Wirtschaft verabschiedet. Die Pläne von Bundesfinanzminister Klingbeil sehen Steuererleichterungen für Unternehmen vor. Aus Berlin Dagmar Pepping.
Firmen sollen Steuererleichterungen erhalten, wenn sie investieren, beispielsweise neue Maschinen kaufen. Dann sind Superabschreibungen von bis zu 30% möglich. Die Regelung gilt für 3 Jahre, ab jetzt bis einschließlich 2027. Impulse für die schwächelnde Wirtschaft soll auch der zweite Teil des milliardenschweren Paketes bringen. Die Regierung will die Körperschaftssteuer schrittweise senken, und zwar ab dem Jahr 2028 von jetzt 15% auf nur noch 10% im Jahr 2032.
Die USA haben im UN-Sicherheitsrat mit einem Veto eine Resolution zum Gaza-Krieg verhindert. Die amtierende amerikanische UN-Botschafterin Chai blockierte damit einen Beschluss des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen. Alle anderen 14 Mitgliedstaaten des Rates stimmten für den Beschluss. Der von den 10 nicht ständigen Mitgliedern des Rates eingebrachte Text verlangt unter anderem eine sofortige Waffenruhe und die Freilassung aller israelischen Geiseln. Außerdem sollte mit der Resolution erreicht werden, dass wieder Hilfsgüter ungehindert in den Gazastreifen gebracht werden können. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat den Einzug ins Finale der Nations League verpasst. Das Team von Bundestrainer Nagelsmann unterlag Portugal in München mit 1:2. Deutschland